Gut. Jetzt wollen wir uns dem Onesimus zuwenden. Nachdem wir jetzt die Einführung hatten, wo wir einfach einen breiten Blick auf den Brief geworfen haben, gehen wir jetzt nicht einfach so sukzessive durch den Brief, sondern wir schauen uns die Hauptgestalten an. Und es sind drei Oho. Gut. Ja, jetzt haben wir den wir wollen. Gut, Onesimus wird uns hier näher vorgestellt, Philemon wird uns näher vorgestellt und der Paulus. Und die drei wollen wir uns jetzt näher anschauen und den Onesimus zunächst einmal unter der Überschrift Biografie einer Nutzbarmachung. Denn der Onesimus hat ja auch Wege in die Freiheit gefunden. Zunächst einmal so, wie er sich das vorstellte. Freiheit von dem Sklavendasein. Aber dann schickt Paulus ihn zurück und hilft ihm damit, den Weg in eine viel größere Freiheit zu finden. Deswegen schickt er ihn zurück. Wie gesagt, das Hintergrundthema ist der Sklavenhandel. Der Sklavenhandel war eine wirtschaftliche Grundkomponente im Römischen Reich und eine alltägliche Erscheinung. Man brauchte nicht vermögend zu sein, um einen Sklaven erstehen oder kaufen zu können. Wie gesagt, genauso wie wir heute Haushaltsmaschinen kaufen und die eine Familie kann sich ein tolles Modell leisten und die andere kauft sich halt ein bescheideneres oder muss noch ein paar Jahre warten. Genauso war es früher. Und wer zu etwas Geld gekommen ist, der ist halt auf den Sklavenmarkt gegangen und hat dann vielleicht sogar zum Muttertag, wenn es den damals gegeben haben sollte, seiner geliebten Frau einen nützlichen Sklaven mitgebracht, der dann in der Hausarbeit mithilft. Es war ein ganz normales Denken. Man hat das überhaupt nicht in Frage gestellt, ob das vielleicht Gott überhaupt nicht recht sein würde. Verkauft wurden Kriegsgefangene. Und nur zur Geschichte des Sklavendaseins, weil uns Westlichen ja oft vorgeworfen wird, dass wir eine Riesenschuld auf uns geladen haben, wir Europäer, mit dem Sklavenhandel. Und da hat man recht. Aber wir müssen wissen, Sklavenhandel ist eine weltweite Erscheinung. Und die Sklaven, die von Europäern nach Südamerika geschafft wurden und Europäer haben dabei ihr Geld verdient, die mussten erstmal zu Sklaven gemacht werden. Das heißt, es war ein afrikanischer Stamm, der den anderen überfallen hat und dort die Männer und Frauen als Sklaven weggeführt hat an die Küsten, bis an einen Sammelpunkt. Und muslimische Sklavenhändler sind in den dunklen Kontinent hineingegangen, haben dort von den Stämmen die Sklaven gekauft und an die Küstenstädte gebracht und von dort haben sie dann die westlichen gekauft und weiterverkauft nach Amerika, Südamerika, Nordamerika, in die Karibik und so weiter. Ist ein weltweites Phänomen. Und das Wort Sklave kommt vom Wort Slave. Slaven waren begehrte Sklaven. Slaven sind oft verkauft worden. Auch im 9. Jahrhundert, 800, Karl der Große, die sogenannte Sachsenmission. Und dann immer weiter nach Osten zu den Slaven. Da wurden viele Slaven versklavt. Und daher kommt dann unser Wort Sklave von den Slaven. Und es ist auch so, dass es im Mittelmeerraum, in der Türkei, in der Levante und in Nordafrika, die meisten Sklaven, die es dort gab, waren Europäer, die in den Kämpfen, wo gegen muslimische Heere gekämpft wurde oder auch innereuropäische Zwistigkeiten, die Kriegsgefangenen, die wollte man zu barem Geld machen, deswegen hat man sie an die Moslems verkauft und deswegen waren sehr, sehr viele Sklaven in Nordafrika, das waren Europäer gewesen. Also Sklaven sein, Sklavenhandel ist etwas, was sich durch die ganze menschliche Gesellschaft zieht. Und damals natürlich im römischen Imperium war das gang und gäbe, jeden Tag. Kriegsgefangene wurden als Sklaven verkauft Dann Piraten haben natürlich Schiffe überfallen. Was macht man mit der Besatzung? Was macht man mit den Passagieren? Die schmeißt man nicht einfach ins Wasser, sondern man versucht, Geld aus ihnen zu machen. Und die hat man dann an Bord genommen, ist in den nächsten Hafen gefahren und hat die dort verkauft als Sklaven. Kriminelle wurden als Sklaven bestraft. Syrer waren damals besonders geschätzte Sklaven, weil die Syrer hart arbeiten konnten und man sie deswegen gerne hatte. Griechen wurden gern als Lehrer und Pädagogen weiterverkauft. Und gerne gaben die Besitzer bzw. die Verkäufer ihren Sklaven Namen. Und es mag sich zynisch anhören, aber das Prinzip ist dasselbe. Die Autos, die wir haben, die haben ja alle tolle Namen. Also ein Dacia Jeep, der heißt Duster. Und da freut sich jedes Männerherz. Also jeder Mann wirbelt doch gern ein bisschen Staub auf und hat ein Auto, was das da heißt. Und dann werden einfach an unsere Instinkte wird appelliert. Damals hat man das genauso gemacht. Man hat den Sklaven Namen gegeben, damit man sie besser verkaufen kann. Und deswegen der Name Onesimus heißt übersetzt nützlicher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine Frau und ich unsere Kinder nützlich, brauchbar, Geschirrabwäscher oder so getauft hätten. Aber der Onesimus hat diesen Namen, den wird er nicht von seinen Eltern bekommen haben, sondern wahrscheinlich von dem Zwischenhändler, der ihn für ein gutes Geld verkaufen wollte. Und durch den Namen hat er gezeigt, oh, das ist so ein Universalsklave. Den kannst du überall im Haus einsetzen, der macht sich überall nützlich. Deswegen der Name Onesimus. Und da springen ein paar Sesterzen mehr im Sklavenhandel heraus. Mal eine zynische Gesellschaft, die nach ihren Gesetzen gelebt hat, aber unser Neoliberalismus, unser Turbokapitalismus ist ja genauso zynisch. Wir gehen ja genauso über Leichen. Nur geben wir uns das nicht so zu. Da hat sich nichts geändert. Onesimus also nützlich. Wahrscheinlich war Onesimus ein gekaufter Haussklave, der für verschiedene Aufgaben im Haushalt gebraucht wurde. Eben das Haus sauber machen, Unkraut zupfen, den Vorgarten anlegen, vielleicht mal eine Dachziegel ausbessern, so was halt in einem normalen Haushalt anfällt. Und wenn man dann so einen Tausendsasser hat, der Onesimus heißt, dann ist man natürlich froh, dass man so einen Sklaven hat und nicht einen Pädagogen, einen griechischen Pädagogen gekauft hat, der nicht weiß, wie man die Ziegel aufs Dach drauflegt. Das hat schon alles seinen Sinn damals gehabt. Onesimus muss nicht unbedingt etwas gestohlen haben. Es gibt Ausleger, die sagen, weil Paulus sagt, wenn er dir Schaden zugefügt hat, dann rechne es mir zu. Und dann sagen manche, ja wahrscheinlich hatte Onesimus, als er geflohen ist, sich auch noch ein bisschen Reiseproviant mitgenommen und hat in die Kasse von Philemon reingegriffen. Die Bibel sagt das nicht, das ist eine Mutmaßung. So könnte es gewesen sein. Aber selbst wenn er nichts gestohlen hat, hat er dennoch ein Eigentumsdelikt begangen. Denn der Sklave war ja gekauft worden für teures Geld. Und wenn der Sklave weggeht, dann fügt er seinem Herrn einen wirtschaftlichen, einen ökonomischen Schaden zu. Also von daher, ob er jetzt noch was geklaut hat, noch zusätzlich, es genügt, dass er sich selbst seinem Herrn geklaut hat, indem er weggelaufen ist. Damit hat er schon einen wirtschaftlichen Schaden verursacht. Und es kann gut sein, dass er als Haussklave unter der Herrschaft Verfügungsgewalt von Appia gestanden ist, der Frau von Philemon, weil die hier extra erwähnt wird. Und oft war es so, die Sklaven, die im Haushalt tätig waren, die wurden natürlich von der Hausfrau eingeteilt, weil die hatte den Überblick gehabt. Die wusste, was zu tun ist, die wusste, wann auf den Markt zu gehen ist, was zu kaufen ist, und dann hat sie ihre Sklaven geschickt. Also so könnte es hier auch gewesen sein. Und seine Flucht und der damit verbundene Arbeitsausfall, das waren ja schon schwerwiegende Eigentumsdelikte. Ein Sklave kostete damals zwischen 1200 und 8000 Sesterzen. Um sich frei zu kaufen, musste ein Sklave ca. 4000 Sesterzen dann zahlen, nachdem er mehrere Jahre gearbeitet hat Und wenn er die Möglichkeit hatte, irgendwie Geld zu verdienen, dann konnte er das ansparen. Und wenn er dann die 4.000 Sesterzen beisammen hatte, dann konnte er sie zahlen. Und wenn er einen guten Herrn hatte, dann hat er gesagt, okay, gib mir das Geld, du darfst in die Freiheit. Und er hat sich dann einen neuen Sklaven gekauft. Der Monatslohn eines Arbeiters in Rom betrug damals 100 Sesterzen, der Tagelohn eines Arbeiters im Weinberg 4 Sesterzen. Also es war schon eine gewaltige Summe, die man da zahlen musste, um sich selbst frei zu kaufen. Wenn ein Sklave fliehen wollte, dann hatte er das nicht so einfach. Denn Sklaven wurden oft durch ein geschorenes Haupt oder durch ein Brandmal gekennzeichnet, sodass man sofort erkannt hat, das ist kein Freier, sondern das ist ein Sklave. Das heißt, um zu fliehen, musste man sich erst mal verstecken, sodass wieder langes Haar nachgewachsen ist. Also erst mal irgendwo in einer Höhle, in der Einöde dich verstecken, dann 2-3 Monate, bis das Haar so weit zurück nachgewachsen ist, dass man nicht mehr sieht, dass du ein Sklave gewesen bist. Oder man musste irgendwie das Brandmal verbergen, oder man hat sich dort, wo das Brandmal war, eine hässliche Wunde zugefügt, die dann so dick vernarbt ist, sodass das Brandzeichen durch die Narbe nicht mehr so leicht erkennbar war. Und dann gab es auch die Fugitivarii, also Fugitivarius. Das war eine Berufsbezeichnung, das waren Sklavenjäger. Nicht so wie im 19. Jahrhundert, sondern das waren gewissermaßen Privatdetektive, die sich spezialisiert haben auf entlaufene Sklaven. Und wenn die dann einen entlaufenen Sklaven gefunden haben, haben ihn zurückgebracht, dann haben die natürlich einen Batzen Geld dafür bekommen. Und die waren in allen Städten und die Sklavenbesitzer, die sind dann in das Büro des Fugitivarius gegangen, haben gesagt, mir ist gestern ein Sklave weggelaufen, so und so sieht er aus, die Fähigkeiten hat er, so und so spricht er, wenn du mir den findest, kriegst du 500 Sesterzen. Und dann hat man sie gesucht. Wenn ein entlaufener Sklave entdeckt wurde, dann wurde er natürlich bestraft für seinen Fluchtversuch. Das Mildeste war, dass er durchgeprügelt wurde oder Fesselung. Sie wurden in Eisenringe geschmiedet. Eine erneute Brandmarkung dann im Gesicht, damit er das nicht mehr unkenntlich machen kann. Oder Zwangsarbeit unter verschärften Bedingungen. Oder wenn es ganz schlimm war, man überhaupt keine Hoffnung hatte, dann wurden sie in die Arena geschickt zu Gladiatorenkämpfen, um gegen die wilden Tiere zu kämpfen. Oder wie der Sklavenaufstand unter Spartakus, die wurden reihenweise gekreuzigt. Also Onesimus, in dem er geflohen ist, hat alles aufs Spiel gesetzt. Wenn der erwischt worden wäre von einem Sklavenjäger und nicht dem Paulus begegnet gewesen wäre, dann wäre das Ganze übel ausgelaufen. Wie gesagt, Onesimus heißt nützlich, aber einst war er ein Nutzloser. In Vers 11, Onesimus, der ehemals unnütz war. Ihr merkt, das ist ein Wortspiel, was Paulus hier treibt. In Vers 16, der nicht mehr als ein Sklave war oder ist, wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist. Hier wird die Vergangenheit des Onesimus beschrieben. Und die Vergangenheit wird durch die Schlagworte unnütz, Sklave oder versklavt, schädigend, schuldig beschrieben. Er war einfach nutzlos gewesen. Aber wenn ich jemanden als nutzlos oder als nützlich bezeichne, dann bedeutet das, dass ich doch eigentlich ein Ziel für ihn im Auge habe. Nutzen bedeutet, jemand ist für die Erreichung eines Ziels geeignet. Jemand passt genau in meine Erwartungshaltung. Ich brauche jemanden, der Geschirr spült, und da ist ein Sklave, der es einfach gut kann. Damit ist er nützlich geworden. Das heißt, die Nützlichkeit wird definiert durch die Erwartung und durch das Arbeitsspektrum, was ich zu Hause habe. Wenn jemand dort hineinpasst, dann ist er nützlich. Wenn er nicht hineinpasst, dann ist er nutzlos. Ist das so wie ein Puzzlespiel? Jedes Teil in einem Puzzle ist nützlich, wenn es an den richtigen Platz kommt. wenn es am verkehrten Platz ist, dann ist es einfach nicht nützlich. Es gibt Leute, die haben da ein Wohlgefallen an Puzzlespielen. Mir langt die Geduld nicht. Meine Tochter, das war nicht, weil ich ihr was Böses wollte, als die Corona-Zeit war, da habe ich ihr ein Puzzle mit 5000 Teilen geschenkt, weil sie ihre Freude dran hat. Für mich wäre es eine Strafe gewesen, mir sowas zu schenken. Aus den 5000 Teilen genau das eine herauszufinden, was jetzt in diese Lücke hineinpasst und damit nützlich wird, damit bin ich einfach überfordert. Aber genauso, das ist das Bild, was dahinter steckt, wenn wir von nützlich sprechen. Da gibt es einen fertigen Plan im Vorhinein und passt jetzt jemand hinein oder passt er nicht hinein? Onesimus, einerseits hatte da hineingepasst, indem er wegging, hat er nicht mehr gepasst, war er nutzlos gewesen. Aber da erhebt sich auch die Frage, ja, wenn ein Mensch doch auch einen gewissen Nutzen bringen sollte. Welche Erwartungshaltung hat denn Gott gehabt? Wie soll denn der Mensch beschaffen sein, damit er für Gott nützlich ist? Wozu wurde der Mensch erschaffen? In 1. Mose 1 lesen wir, und Gott sprach, wir wollen Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen, ihm zum Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, was auf Erden kriecht. Wozu wurde der Mensch erschaffen? Hier finden wir eine erste Antwort. Wir wurden geschaffen, um im Gehorsam Gott gegenüber die Schöpfung zu bewahren und zu beherrschen. Um im Familienverband als Gemeinschaftswesen einander zum Segen zu gereichen. Um Gott anzubeten. Um in unserem Wesen und Charakter Gottes Ebenbildlichkeit und damit Gott darzustellen. Die ersten Aspekte finden wir bereits in diesem Vers. Gott soll dem Menschen ähnlich sein. Gott hat eine große Fülle von Eigenschaften. Aber hier sind jetzt nicht Allmacht und Allwissenheit gemeint. Da wird der Mensch Gott nie ähnlich sein. Hier geht es um die ethischen Qualitäten Gottes, um die moralischen Qualitäten. Und da soll der Mensch Gott ähnlich werden. Der Mensch soll so ein Empfinden für Gerechtigkeit, für Aufrichtigkeit, für Ehrlichkeit, für Erbarmen haben, wie Gott das hat. Und dann kann Gott ihn gebrauchen. Dann ist er für Gott nützlich. Aber wie weit ist der Mensch davon entfernt? Im nächsten Kapitel heißt es, und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allen Bäumen des Gartens, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn welchen Tages du davon isst, musst du unbedingt sterben. Also, der Mensch ist geschaffen worden, um zu herrschen. Aber nicht nur über die Schöpfung, sondern der Mensch soll auch herrschen über seine eigene Versuchlichkeit. Deswegen hat Gott ja diesen Baum in den Garten Eden hineingesetzt und hat gesagt, von allem bitte, bedien dich, wie du willst, aber von dem Baum nicht. Damit der Mensch lernt, nicht nur über die Natur, über die Schöpfung zu herrschen, sondern vor allen Dingen über sich selbst und über seine Versuchlichkeit, Herrschaft auszuüben. Und wir sehen, wie kläglich der Mensch darin gescheitert ist. Und ein Mensch, der nicht herrschen kann über seine Versuchlichkeit, der kann nicht mehr so nützlich sein für Gott, wie Gott das eigentlich vorgesehen hat. Die haben ja eine Betriebsanleitung für den Menschen eigentlich, wie der Mensch nach Gottes Plan in seine Schöpfung hineinpasst und ein Nutzen sein darf. Dann in Vers 18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das heißt, die Funktionalität des Menschen, der Mensch kann seinen Nutzen ganz entfalten im sozialen Miteinander. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen. Wisst ihr, von daher diese ganze Entwicklung mit Telegram, Viber, WhatsApp, Instagram, Facebook und so weiter, mit Computerspielen, und wir haben immer mehr Menschen, die sozial nicht mehr funktionieren können. Sie haben es verlernt. Mit ihrem Computer sind sie auf Du und mit dem Rest der Menschheit kommen sie einfach nicht klar. Es war nie Gottes Absicht gewesen, sondern der Mensch ist so geschaffen worden, dass er in der Gemeinschaft funktioniert und dass er ein Segen ist für die Gesellschaft, die um ihn herum lebt. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und dann Jesaja und Johannes: Alle, die mit meinem Namen genannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe, die ich gebildet und gemacht habe. Und Johannes 4, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden, denn der Vater sucht solche Anbeter. Dafür wurde der Mensch geschaffen. Und dann ist er für Gott nützlich. Dann kann Gott ihn verwenden. Dann kann Gott ihn einsetzen in seinem Reich. Und wir sehen, der Mensch, so wie er ist einfach nutzlos geworden für Gott. Weil er all diese Dinge nicht tut, wozu Gott ihn geschaffen hat. Über die Natur haben wir nicht verantwortlich geherrscht, sondern wir haben sie ausgebeutet. Das menschliche Miteinander, wir werden immer inkompetenter. Wir verlieren immer mehr soziale Kompetenzen. Eins nach dem anderen, was es die Bibel sagt, wozu der Mensch geschaffen wurde, da müssen wir feststellen, wir erfüllen das nicht. Wir passen einfach nicht mehr in Gottes Plan und Gott kann uns nicht produktiv einsetzen. Und auch über uns muss gesagt werden, nutzlos geworden. Was für ein hoher Anspruch Gottes und welch erschreckende Nutzlosigkeit des Menschen. Die Verse, die wir eben gelesen haben, sind ja eigentlich wunderschöne Verse, die uns zeigen, wie edel Gott den Menschen geschaffen hat, als einen echten Mitarbeiter und wie erschreckend nutzlos sind wir geworden. Es gibt so ein paar Bibelstellen, die uns das so vor Augen führen. Römer 1. Gott lässt nämlich seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her, nach der neuen evangelikalen Übersetzung lese ich, vom Himmel her wird er über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen, die durch Unrecht die Wahrheit niederhalten. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Denn seine unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und sein göttliches Wesen sind seit Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Trotz allem, was sie von Gott wussten, ehrten sie ihn nicht als Gott und brachten ihm keinerlei Dank. Stattdessen verloren sich ihre Gedanken ins Nichts. Und in ihren uneinsichtigen Herzen wurde es finster. Sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauschten sie mit Bildern von sterblichen Menschen, mit Abbildern von Vögeln, vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie den Begierden ihrer Herzen ausgeliefert. Er hat sie ihrer Unsittlichkeit preisgegeben, sodass sie ihre eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Darum hat Gott sie entehrenden Leidenschaften ausgeliefert. Ihre Frauen vertauschen den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen und ihre Männer machten es genauso. Sie gaben den natürlichen Verkehr mit den Frauen auf und wurden von wildem Verlangen zueinander gepackt. Männer trieben es schamlos mit Männern. So empfingen sie den gebührenden Lohn für ihre Verehrung an sich selbst. Und weil sie es nicht für gut hielten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, so dass sie tun, was man nicht tun darf. Jede Art von Unrecht, Bosheit, Habsucht und Gemeinheit ist bei ihnen zu finden. Sie sind voller Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie reden gehässig über andere und verleumden sie. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, hochmütig und prahlerisch. Im Bösen sind sie sehr erfinderisch und ihre Eltern verachten sie. Sie sind unbelehrbar, unzuverlässig, gefühllos und kennen kein Erbarmen, obwohl sie wissen, dass jeder, der so handelt, nach Gottes Gesetz den Tod verdient. Tun sie es nicht nur selbst, sondern finden es auch noch gut, wenn andere es ebenso machen. So steht es in der Schrift, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner hat Einsicht und fragt nach Gott. Alle haben sie den rechten Weg verlassen und sind unbrauchbar geworden. Denkt an Onesimus. Niemand ist da, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihrer Zunge formeln sie Lügen. Schlangengift verbirgt sich hinter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen Verwüstung und Elend und was zum Frieden führt, kennen sie nicht. Von Gottes Furcht wissen sie nichts. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Was unsere Natur hervorbringt, ist offensichtlich. Sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spaltungen, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus, denn das war unsere Natur. Deshalb waren wir wie alle anderen dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlungen für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Das waren jetzt ein paar Stellen aus dem Neuen Testament, die uns sehr deutlich gezeigt haben, nicht nur wie tief der Mensch gefallen ist, sondern dass er überhaupt nicht mehr in das wunderschöne Puzzle von Gottes Reich hineinpasst. Keine Aufgabe, für die Gott uns noch gebrauchen könnte. Wir sind sowas von deformiert. Wir passen nirgends mehr in Gottes Reich hinein. Deswegen sagt Paulus dann auch, also macht euch nichts vor, niemand kann so in Gottes Reich hineinkommen, weil da gibt es keine Verwendung für uns. Wir passen einfach nicht mehr in die vorgegebenen Formen von Gottes Reich hinein. Und hier in dieser letzten Stelle, da wird uns dann ganz klar gesagt, für Gott wart ihr tot. Gott kann euch nicht gebrauchen. Und dann wird uns gesagt, wir, die wir herrschen sollten, wir sind völlig beherrscht worden. Wir sind zu Sklaven geworden. Wir machen einander zu Sklaven. Wir lassen uns zu Sklaven unserer eigenen Begehrlichkeiten werden. Und damit sind wir letztlich auch dem Zorn Gottes ausgeliefert. Also ihr merkt, der Mensch, der sich als frei dünkte, er ist ja völlig versklavt. Aber völlig versklavt. Wir haben gesehen, wie hoch Gott die Latte gesetzt hat. Der Mensch ist geschaffen worden, damit Gott ihn verwenden kann in seinem herrlichen Reich. Und dann haben wir gesehen, wie sehr der Mensch entstellt ist und einfach nirgends mehr in Gottes Reich hineinpasst. Noch nicht mal für Handlagerdienste kann Gott uns gebrauchen. Noch nicht mal die einfachsten Sachen in Gottes Reich können wir tun, weil Gottes Reich eine moralische Dimension hat. Und da kann ich noch nicht mal Staub wischen, wenn ich moralisch nicht in Gottes Reich hineinpasse. Völlig unbrauchbar geworden, völlig nutzlos geworden. Und hier entdecken wir uns in dem Onesimus wieder. Das ist kein Unterschied zwischen Onesimus und uns. Fatal, schade, aber die Schrift ist vom Heiligen Geist inspiriert, deswegen hört sie hier nicht auf. Wir haben gestern gehört, Gott ist ein Gott, der Ausgang und Hoffnung schafft. Und deswegen geht es da weiter im Philemonbrief. Und uns wird beschrieben, wie Gott uns in seiner Werkstatt wieder nutzbar macht. Aber es ist seine Werkstatt, nicht unsere Werkstatt. Und es ist so toll, wie Gott und wo Gott seine Werkstatt aufgeschlagen hat, um den nutzlosen Onesimus nützlich zu machen, damit er in das Große von Gottes herrlichem Reich hineinpasst. Gott gebraucht widrige Umstände, um uns zu verändern. Meistens, wenn es uns schlecht geht, sind die guten Zeiten, wo Gott uns endlich verändern kann. Wenn es uns gut geht, dann haben wir es ja nicht nötig. Dann entziehen wir uns Gottes zurechtbringendem Handeln. Aber wenn es uns schlecht geht, das sind eigentlich die Zeiten, die für unseren Charakter Sternstunden sind. Wenn wir uns Gott ausliefern, wo Gott uns verändert. Onesimus musste selbstverschuldet ins Gefängnis. Und dort war Paulus. Und Gott machte das Gefängnis zu seiner Werkstatt und stellte den nutzlosen Onesimus her und machte ihn wieder nützlich und brauchbar. Erst dort, im Gefängnis, gingen dem Onesimus die Augen auf. Gott gebraucht, und das ist sowas von tröstlich, Gott gebraucht selbstverschuldete Sackgassen als seine Werkstatt. Wisst ihr, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind, ist Gott nicht am Ende mit seinem Latein. Und wenn wir uns in ganz peinliche Situationen hineinbuxiert haben, das ist der Ort, wo Gott anfängt, an uns zu arbeiten. Und das gibt mir so eine Hoffnung. Ich weiß auch nicht, welche Böcke ich noch alles abschießen werde in der Zukunft. Aber Gott wird mit ihnen zurechtkommen. Ich weiß nicht, in welche Misere ich mich noch hineinbegeben werde, aber Gott macht daraus eine Werkstatt. So habe ich es oft genug erfahren. Und der Herr bleibt sich treu. Der Herr ist doch der beste Seelsorger. Er kann aus jeder Sackgasse wieder einen Ausweg machen und uns verändern. Ich weiß nicht, wer von euch Robinson Crusoe gelesen hat. Also ich rate euch, lest mal den einen oder anderen Klassiker. Sind tolle Bücher. Also ich mag den Robinson Crusoe, ich habe ein paar Mal schon gelesen, das erste Mal mit 14 Jahren oder so, und das hat einen gepackt, das Buch hast du nicht mehr aus der Hand gelegt. Der Robinson Crusoe, dem sein Vater deutschen Ursprungs in England, ich glaube in Hull, wenn ich mich recht erinnere, lebte als Geschäftsmann und wollte, dass der Sohnemann ins Geschäft einsteigt, aber der Bub möchte die große weite Welt sehen. Und dann möchte er in See stechen. Und der Vater sagt, lass das. Hier hast du ein gemachtes Nest. Hier hast du ein Geschäft, was ich aufgebaut habe. Du brauchst nur einzusteigen und weiterzuführen, was ich dir bereits dahin lege. Aber er wollte nicht. Und dann zwischendurch nimmt er sich doch aber vor, nein, ich möchte meinem Vater gehorchen, es wird so gut beschrieben. Und dann ist er unterwegs und dann begegnet er einem Freund, der Sohn eines Kapitäns, und der sagt, willst du nicht mitfahren? Nein, nicht weit, einfach an der Küste entlang schippern, von Hull nach London. Das ist eine Binnenfahrt, ein paar Tage, kannst mitkommen. Und dann wird er schwach. Und dann geht er auf das Schiff. Und dann lässt Gott einen Sturm kommen und der beutelt ihn richtig durch. Und dann denkt er sich, boah, nie mehr, mein Vater hat recht gehabt, nie mehr aufs Meer und ist sowas von seekrank. Aber die letzten zwei Tage, bevor sie nach London reinfahren, glatte See, die Sonne lacht ihm und er denkt sich, oh, eigentlich ist die Fahrt doch nicht so schlecht. Und irgendwann landet er auf einer Insel. Und dort erkennt er sich selbst. Und dann wird die Geschichte vom Garten Eden nacherzählt von Daniel Defoe. Nämlich wie aus einer Insel ein Garten gemacht wird und wie auch ein Sklave befreit wird, der kurz davor stand, als Mittagessen verspeist zu werden, der Freitag, den er dann befreit. Also all die Aspekte von Eden und von Gottes Schöpfungsgedanken finden wir da wieder. Aber so schreibt Daniel Defoe in seinem Roman Robinson Crusoe, wo kommt er zur Besinnung, als er wirklich am Ende ist. Die ganze Besatzung ist ersoffen, nur er rettet sich auf die Insel und da ist er dann ganz allein. Und da kommt er zur Besinnung. Es sind die selbstverschuldeten Sackgassen, wo Gott seine Werkstatt aufschlägt. Oder denkt an unser Volk. Wann haben wir die letzte Erweckungsbewegung gehabt? die ging von 1945 bis in die Mitte der 70er Jahre. Das war die Zeit der großen Zeltevangelisation, Jans Team, Billy Graham und so weiter. Das war so bis Mitte der 70er Jahre. Dann ist es abgeflacht. Und wieso war das so eine Erweckungsbewegung? Weil uns 1945 die Augen geöffnet wurden für dieses furchtbare Verbrechen an unschuldigen Menschen, die wir millionenfach umgebracht haben. Eine Schuld, die wir nie gut machen können. Und da ging mit einmal ein Erschrecken durch das deutsche Volk. Und da setzte eine Erweckung ein. Und die dann in der Mitte der 70er Jahre ausebbte. Es sind die selbstverschuldeten Sackgassen, wo Gott an uns arbeitet. Und unter diesem Aspekt bin ich nochmal gedanklich so die Bibel schnell durchgegangen, wie vorhin unter dem Aspekt von Familienproblemen. Es ist vielleicht nicht das schönste Leitthema, unter dem man die Bibel liest, aber es ist ein hilfreiches Leitthema. Und das nächste Leitthema, unter dem ich die Bibel so in Gedanken nochmal schnell durchlaufen habe, das war das Thema, wo schlägt Gott denn seine Werkstatt auf in der Bibel? Und da finden wir ganz interessante Sachen. Wo kommen Menschen der Bibel zur Besinnung und werden aus ihrer Nutzlosigkeit für Gott und ihre Umwelt herausgerettet? Jakob in Bethel, auf der Flucht vor Esau, nachdem er vorher seinen Bruder und seinen Vater schmählich betrogen hat. Und jetzt begegnet ihm Gott. Und er kann jetzt nicht mehr den Frommen herauskehren und sagen, ach, eigentlich bin ich ja gar nicht so der Schlechteste, sondern er steht da und alles ist offenbar. Und Gott fängt an, an ihm zu arbeiten. Jakobs Söhne in Josefs Palast. Da können sie jetzt ihrem kleinen Bruder, der zum zweiten Mann in Ägypten wurde, nicht mehr erzählen, dass sie eigentlich doch irgendwie einen recht guten Familiensinn haben und sie stehen füreinander ein und sie tragen einander. Das kannst du allen erzählen, aber nicht deinem jüngsten Bruder, den du in die Sklaverei verkauft hast. Aber dort wurden sie überführt. In der Situation, die peinlicher nicht mehr hätte sein können. Und da fing Gott an, an ihnen zu arbeiten. Mose in der Wüste, nachdem vom Thronfolger ein ganz gewöhnlicher Mörder geworden ist. Und nachdem vom reichsten Mann oder zweitreichsten Mann Ägyptens, nachdem aus ihm ein Hirte, und zwar ein Miethirte, geworden ist. Er hütet ja nicht seine eigenen Schafe, er hütet die von jemand anders. Und dort brennt mit einmal ein Dornbusch. Und Gott stellt sich ihm vor, also ein Feuer, was nicht ausgeht. Simson erblindet beim Gottesdienst, als er endlich wieder zu Gott ruft, nachdem Gott ihm das Licht genommen hat. David, wo kommt er zur Besinnung, als Nathan vor ihm steht und sagt, du bist der Mann. Und da macht es Klick. Und David wird kleinlaut und David bekennt seine Sünde. Und Gott fängt an, an ihm zu arbeiten. Und wir haben Psalm 53 als ein Beleg dafür, wie Gott in dieser Werkstatt an David gearbeitet hat. Wo kommt Jona zur Besinnung? Das ist also wirklich eine Sackgasse. Im Bauch des Fisches, wo er von allein nie zurückkommen ist. Aber was für einen gewaltigen Psalm schreibt er dort oder betet er dort? Er hat es ja später aufgeschrieben, er hat nicht im Fischbauch geschrieben, aber er hat das Gebet gebetet im Fischbauch. Dort, wo er absolut unten angekommen ist, wo es menschlich überhaupt keine Hoffnung mehr gibt, dort schlägt Gott seine Werkstatt auf und bringt ihn wieder zurecht. Und Nebukadnezar wird zurechtgebracht, als er noch nicht vegan, aber immerhin vegetarisch wurde, für 7 Jahre. Hinterher hat er auch wieder Fleisch gegessen. Also wie ein Rindviech rumgekrabbelt ist, als der große König Nebukadnezar und Gras gefressen hat. Da kommt er zur Besinnung. Da hat Gott seine Werkstatt aufgeschlagen. Das wünscht natürlich niemand sich und auch nicht seinem Umfeld, aber ich finde da was Tröstliches dran. Ich finde da was Tröstliches drin, dass egal wie blöd und dumm ich mich verhalte, Gott immer mit mir zurechtkommen kann. Und Gott aus jeder dummen Sache eine Werkstatt machen kann und mich dort zurechtbringt. Gott ist einfach ein großartiger Seelsorger, der den Ort unseres Versagens umwandelt in eine Werkstatt, um dort an uns zu arbeiten. Ich weiß nicht, wenn ihr in euer Leben zurückschaut, wo hat Gott am meisten an uns gearbeitet? War es nicht in den Situationen, die uns sowas von peinlich waren, wo es überhaupt keine Rechtfertigung mehr gab, wo wir uns einfach absolut daneben verhalten haben und wir waren damit konfrontiert. Und endlich waren wir bereit, Gott an uns arbeiten zu lassen. So ist der Mensch gestrickt, leider, durch den Sündenfall. Aber Gott kommt damit zurecht. Gott schlägt dort seine Werkstatt auf. Aber alles hängt davon ab, ob ich mich da auch wirklich in die Werkstatt Gottes begeben will. Petrus hat großmäulig dem Herrn gesagt, ach, und wenn alle dich verlassen, also auf mich kannst du dich verlassen. Ich bin die letzte Bastion, die hält. Und dann verleugnet er den Herrn so schmählich. Aber dann begibt er sich am See Tiberias, gestern Abend hatten wir das schon mal, in die Werkstatt Gottes und lässt sich fragen, du Petrus, hast du mich lieb? 7-mal. Und er sagt, also er wird 3-mal gefragt, aber 7-mal wird das Wort lieben erwähnt. Und zum Schluss ganz kleinlaut, dann sagt der Herr, du weißt, ich habe keine Agabe-Liebe. Ich habe keine selbstlose Liebe. Ich habe nur eine Liebe, die reagiert auf das, was du vorher getan hast. Wenn du damit dich begnügst, dann kann ich dir sagen, ich habe dich lieb. Und der Herr sagt, ja, und ich habe da ein paar Schafe, ich brauche jemanden, der sich darum kümmert. Und hat ihn wiederhergestellt. Petrus ist in die Werkstatt gegangen, als es ganz dunkel um ihn war. Judas hätte dahin gehen können. Jesus hat ihm das angeboten, beim letzten Abendmahl. Judas wollte nicht. Es war ihm zu peinlich. Und dann blieb nur noch der Strick übrig. Es liegt an mir, wenn ich ganz eine blöde Situation verursacht habe. Es liegt an mir, ob ich dort endlich klein werde und Gott an mir arbeiten lasse oder ob ich auch dort immer noch meinen Stolz habe, der mich letztlich umbringt. Und dann ist aus dem nutzlosen Onesimus ein nützlicher geworden. Vers 11, jetzt aber dir und mir nützlich. Und das wird uns im Epheserbrief beschrieben. Befreit zum Wandel in guten Werken. Und das ist so ein schöner Vers, denn wir sind sein Werk. Und das Wort Werk, das heißt hier auf Griechisch Poema. Daher kommt Poem oder Gedicht her. Also wir sind nicht einfach nur funktional, wir sind funktional. Wir dürfen unseren Platz ausfüllen in Gottes Reich, aber wir sind viel mehr. Und das merkt man doch im zwischenmenschlichen Miteinander, dass jeder von uns eigentlich ein Gedicht ist, dessen Autor Gott ist. Aber da heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Und hier sind, im Griechischen gibt es verschiedene Worte für gehen, wie im Deutschen auch. Und das Wort hier, das heißt Peripateo. Und Peripateo heißt umherwandeln, Lustwandeln, spazieren gehen. Also wisst ihr, wenn ihr morgens zur Arbeit geht, oder wenn ihr als Schulkinder oder Studenten oder als Azubis unterwegs seid, um 8 geht's los und es ist gerade noch 2 Minuten vor 8, aber da habt ihr schon ein ganz schönes Tempo drauf. Und dann nehmt ihr den kürzesten Weg, um rechtzeitig anzugehen. Das Wort wird hier nicht verwendet, sondern hier wird das Wort verwendet, wie man in einem Park spazieren geht. Wenn du in einen Park gehst, dann nimmst du dir nicht vor, wie schnell kann ich den Park durchqueren, sondern wie kann ich den Park genießen? Wie kann ich mal an den Blumen schnuppern und mir die Bäume anschauen und den Eichhörnchen zuschauen? Du willst es einfach genießen. Das Wort wird hier verwendet. Und das Bild, was hier verwendet wird, was dahinter steckt, Gott hat einen Garten geschaffen, der ist bepflanzt mit lauter guten Werken. Und du darfst jetzt dort spazieren und darfst die guten Werke eins nach dem anderen tun, auch ausprobieren. Wir können ja nicht alles, aber in Gottes Reich darf man auch mal was ausprobieren, ob das gelingt oder ob das nicht gelingt. Da vorne die Brüder, die machen die Technik super. Wenn ich das ausprobieren würde, ich würde sehr schnell, und vor allen Dingen ihr würdet sehr schnell drauf kommen, dass ich besser andere Werke machen sollte. Aber ausprobieren kann man. Das ist das Bild, was dahinter steckt. Und mich erinnert das einfach wieder sehr an den Garten Eden, der bepflanzt war von Gott mit lauter schönen Pflanzen, mit lauter Tieren besiedelt und der Mensch darf über die Schöpfung herrschen. Und genau dasselbe wird in Epheser 2, 8 bis 10 gesagt. Wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Und überall gibt es etwas zu tun. Und das finde ich so schön. Ich glaube auch, die Listen im Neuen Testament, im Römerbrief, im 1. Korintherbrief mit den Gaben, mit den Geistesgaben, ich glaube nicht, dass das alle Gaben sind. Ich glaube nicht, dass die Listen erschöpfend sind, sondern da wird uns einfach mal so ein Gros gezeigt. Aber es gibt noch viel mehr Gaben und viel mehr Dienste. Und das Schöne ist, wir dürfen einfach so viel Gutes tun. Das werden manche Menschen werden überhaupt nichts davon mitkriegen. Bei dem anderen Ding wird man was mitkriegen. Das ist nicht das wichtige Kriterium. Sondern einfach schauen, wie kann ich mich nützlich sein, nützlich machen. Wie kann ich mich einbringen zur Ehre Gottes und für meine Mitmenschen als ein Segen. Überall gibt es etwas zu tun. Und unsere Aufgabe ist es, mit offenen Augen durch Gottes herrlichen Garten zu wandeln und zu schauen, wo es etwas zu tun gibt. Etwas Boden lockern, Unkraut rauszupfen, begießen, vielleicht ein Bäumchen beschneiden, Früchte ernten. So vieles gibt es zu tun. Das ist ja alles nur bildlich gesprochen und beschreibt unser ganzes Leben. Und wir merken, was Epheser 2, 8 bis 10 sagt, bedeutet, durch die Wiedergeburt sind wir wieder so geworden, dass Gott uns gebrauchen kann in seinem Reich. Wir sind nützliche geworden. Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen, da ihr den Heiligen gedient habt und dient. Es ist gnädig von Gott, dass er uns Werke tun lässt, nicht für unsere Rechtfertigung. Das ist ein katholisches Missverständnis, oder nicht nur ein katholisches, das ist einfach ein sehr menschliches Missverständnis, sondern wir dürfen Werke tun, weil wir einfach zwei Hände haben. Und Hände sind am ehesten geeignet, Werke zu tun. Ich erinnere mich, als wir in der Mongolei unterwegs waren, da haben wir ein Seminar gehabt, wir sind mit dem Jeep dahin gekommen und sind da auch durch Flüsse durchgefahren und dann sieht so ein Auto entsprechend aus. Und dann haben wir diese Bibelarbeiten, da war eine Schwester gewesen, eine ganz unscheinbare, die saß da ganz vorne, ich habe sie so im Blick gehabt, mit Arme sehe ich, die geht da raus. Und dann ist sie nicht mehr da, da habe ich mich schon ein bisschen gewundert. Und dann ist es vorbei und wir kommen raus und vor uns steht ein glänzender, blitzblank sauber geputzter Jeep. Ein Werk. Und Gott vergisst solche Werke nicht und Gott vergisst nicht die Liebe, die dahinter steckt. Wir dürfen nützlich sein. Aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. So will Gott die erste Liebe wiederherstellen. Und deswegen einfach ein ganz praktischer Rat, wenn du dich vom Herrn entfernt hast, wenn nicht mehr die Freude in dir ist, nicht mehr so die Zuneigung zum Herrn, die ganz am Anfang nach deiner Bekehrung da war, dann tu doch einfach mal gute Werke. Und sag dem Herrn, Herr, ich weiß nicht, wo dieses Gefühl hingegangen ist. Es ist nicht da. Aber die Hände, die habe ich noch, auch wenn das Gefühl verloren gegangen ist. Die will ich einsetzen und ich bin mir sicher, wer das dem Herrn sagt, Herr, bitte nimm jetzt zunächst mal Vorlieb mit dem Werk meiner Hände und schenk mir dann wieder die Liebe dazu, Gott wird dieses Gebet erhören. Und Gott wird diese Haltung honorieren. Und das ist doch wirklich so gnädig, dass Gott uns Werke tun lässt, um darüber etwas wiederherzustellen, was wir nicht wiederherstellen können. Ich kann mir nicht sagen, so, jetzt liebe ich euch. Aber so richtig von Herzen, also ganz tief liebe ich euch jetzt. Und wenn es jetzt heute noch nicht so klappt, aber nach dem Mittagessen wird es noch besser werden. Ich nehme es wirklich vor. Nein, das klappt nicht. Aber Gutes tun, das kann man immer. Da muss man nicht auf sein Herz horchen. Da muss man nicht auf Gefühlsüberschwänge warten. Man kann es einfach tun. Und Gott verspricht dir, nur wenn du das tust, im Aufblick zu mir, glaub mir, ich werde die Liebe wiederherstellen, die irgendwo auf der Strecke geblieben ist. Nützlich für Gott. Und dann, also befreit zum Wandeln in guten Werken, aber auch befreit zum Dienen. In Vers 13 heißt es, damit er mir an deiner Stadt in den Banden des Evangeliums diene. Christen sind befreit zum Dienen. Wie gesagt, das hört sich paradox an, befreit zum Dienen. Aber genau dazu sind wir befreit worden und Christen finden ihre Freiheit im Dienen. Es ist ja interessant, Onesimus war geflohen, um nicht mehr dienen zu müssen, und dann darf er sich bekehren und kehrt zurück, um zu dienen. Aber jetzt im Namen des Herrn zu dienen. Der Humanismus möchte Sklaven befreien. Das Evangelium möchte Sklaven befreien, damit sie Gott und den Mitmenschen dienen. Damit sie nicht mehr geknechtet sind von der Welt, von ihren Begierden, aber damit sie jetzt freiwillig dienen ihrer Umwelt. Dieses Bild gefällt mir so gut, weil ja unser großes Vorbild ist der Herr Jesus selbst. Er ist gekommen, um zu dienen. Und wir sehen den Herrn Jesus hier von hinten und Petrus sehen wir. Aber wir können das Antlitz Jesus sehen. Und der Künstler, der hat das genial gemacht. Wisst ihr, wo wir das Antlitz Jesus sehen? Es spiegelt sich in dem Wasser der Schüssel, wo er gerade die Füße von Petrus wäscht. Da spiegelt sich das Antlitz Jesu. Ich finde das so schön ausgedrückt. Da, wo wir dienen, da findet sich das Antlitz Jesu wieder. Und deswegen ist es ein Vorrecht, dienen zu dürfen. Das ist eigentlich das Schönste, was wir hier auf Erden tun können. Und im Dienen finden wir Freude und Erfüllung. Meyer, ich glaube B.F. Meyer, hat mal geschrieben, in the flesh Paul had the brother for a slave. In the Lord he had the slave for a brother. Wie Gott alles auf den Kopf stellt. Aus einem Sklaven macht er einen Bruder. Und den Bruder macht er zu einem, der freiwillig dient. Nicht mehr als einen Sklaven, sondern was besser ist als ein Sklave, als einen geliebten Bruder. Zwischen Sklave und geliebten Bruder macht das Neue Testament ein Ist-Gleich-Zeichen. All unsere Befreiungsbewegungen machen ein Ist-Nicht-Gleich-Zeichen zwischen Sklave und geliebter Bruder. Das Neue Testament macht ein Ist-Gleich-Zeichen dazwischen. Ein geliebter Bruder ist ein Sklave. Ein geliebter Bruder ist einer, der sich mir zum Sklaven macht und mir dienen will. Ich habe aber zum Teil euch freimütiger geschrieben, Brüder, heißt es in Römer 15, um euch zu erinnern, wegen der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, um ein Diener Christi Jesu zu sein. In der biblischen Terminologie ist es eine Gnade, ein Diener zu sein. Für die Nationen, priesterlich dienend an dem Evangelium Gottes, auf dass das Opfer der Nationen angenehm werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Ich habe also etwas zum Rühmen in Christo Jesu. Und merkt ihr, Paulus sagt hier, ich bin ein Sklave und das ist eine Gnade. Und dessen rühme ich mich. So völlig gegen unsere Gesellschaft, gegen alles, was Menschen denken. Aber so dazu befreit uns das Evangelium. Und er schreibt an anderen Stellen, dessen Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben. Dafür halte man uns für Diener Christi. Kolosser 1, deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist. und 2. Korinther, sondern in allem erweisen wir uns als Gottes Diener. Merkt ihr, wie Paulus das immer wieder thematisiert? Ich bin befreit worden, um zu dienen nach Gottes Gnade, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Willst du Christi Kraft mal so richtig erleben? Fang an zu dienen. Das ist der Ort, wo Christus seine Kraft in dir wirksam werden lassen will. Oder auch dessen Diener ich geworden bin oder deren Diener ich geworden bin nach der Verwaltung Gottes. Und hier sehen wir wieder das Reich Gottes wie ein großes Puzzle und da ist ein freier Fleck und du passt genau da hinein. So hat Gott dich geschaffen, dass du da hineinpasst, denn er verwaltet ja sein Reich und dort darfst du dienen. Und schließlich sind wir nützlich geworden in Gottes Familie. Und das ist so ein großes Vorrecht. Wisst ihr, dass wir einander dienen dürfen als Brüder und Schwestern. Wisst ihr, es macht einfach einen Unterschied, ob ich in der Chefetage dem Chef eine Tasse Kaffee mache, auch wenn ich dafür einen sehr hohen Stundenlohn kriegen sollte, oder ob ich zu Hause eine Tasse Kaffee mache, dass ich mich mit meinem Mann da hinsetzen kann und wir auch mal ein bisschen über nette Sachen sprechen können. Es macht einen großen Unterschied, weil der Kontext ein anderer ist. Es ist der Familienkontext. Und da hat Gott uns durch die Wiedergeburt hineingeboren in eine Familie. Und wir dürfen so viel Gutes tun in dieser Familie als Ausdruck unserer Familienliebe. Und dann, damit möchte ich schließen, was wird uns eigentlich von Onesimus später noch berichtet? Er war nutzlos gewesen, ist davongelaufen, ist in der Werkstatt Gottes im Gefängnis zum Glauben gekommen und kommt zurück als ein Nützlicher. Jetzt lassen wir mal ein paar Jahre vergehen und schauen dann zurück, hat er sich bewährt? Und da gibt es den Brief von Ignatius. Der hat Anfang des 2. Jahrhunderts den Märtyrertod erlitten, der schreibt an die Gemeinde in Ephesus. Das ist also kein biblischer Brief, sondern im Laufe der Kirchengeschichte geschrieben worden. Aber da schreibt er an die Gemeinde in Ephesus, ich habe also eure ganze Gemeinde im Namen Gottes empfangen, in der Person des Onesimus, eines Mannes von unbeschreiblicher Liebe, eures Bischofs im Fleische, den ihr nach Christus, das wünsche ich, am meisten lieben und dem ihr alle ähnlich sein sollt, denn gepriesen sei der, dessen Huld euch für würdig hielt, einen solchen Bischof zu besitzen. Das ist ein Zeugnis über den Onesimus einige Jahrzehnte später. Aus einem nutzlosen Sklaven, der davongelaufen ist, hat Gott in der Werkstatt des Gefängnisses ein Mann gemacht, von dem gesagt wird, also der ist wirklich wert, von euch geliebt zu werden. Und also praise the Lord, gepriesen sei der Herr, dass der Onesimus euer Ältester, euer Bischof ist in der Gemeinde. Was kann Gott aus nutzlosen Menschen machen? Und wenn jemand hier ist, der seinen Platz nicht gefunden hat, schon geraume Zeit irgendwo so parallel zum Gemeindeleben ist, so auf dem Abstellgleis oder Nebengleis. Und das ist nicht das Ende der Geschichte. Oder jemand, der sich total verrannt hat in schuldhaftes Verhalten. Das ist nicht das Ende der Geschichte. Erlaube Gott, dass er dort seine Werkstatt aufschlägt und dass er dich zurechtbringt. Und es wird dabei etwas herauskommen, wo andere dann sagen werden, bah, preis dem Herrn. Danke.